Sophie, wir müssen heute mal über Geld reden und über Gerechtigkeit. Mhm. Das spielt ja beides auch beim Klimaschutz eine große Rolle.
Okay, die ganz großen Themen heute.
Ja.
Tja, weil wenn alle finden, dass Klimaschutz gerecht ist und bezahlbar für alle, dann gäbe es viel mehr Menschen, die da auch mitgehen beim Klimaschutz. Das zeigen Umfragen immer wieder. Und genau deswegen hat man sich ja sowas wie das Klimageld ausgedacht.
Mhm. Und wir haben eine neue Studie gefunden, die dazu passt und wo uns das Ergebnis ein bisschen überrascht hat. Da geht es um den CO2-Fußabdruck. Und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat untersucht, wie groß der ist, je nachdem, wie viel Geld man verdient.
Und was da rauskam, warum das überraschend war und was das fürs Klimageld bedeutet, darüber reden wir jetzt.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hallo, wir sind Matthias Wurms.
Und Sophie Stiegler von den Wissensnachrichten von Deutschlandfunk Nova.
Wir reden hier ja jede Woche über aktuelle News aus den Bereichen Klima und Artenschutz und immer wieder auch darüber, was jeder und jede Einzelne da tun kann, auch wenn das natürlich nur ein Teil der Lösung ist. Was Studien immer wieder zeigen, ist, dass Menschen, die viel Geld haben, mit ihrem Lebensstil die Erderwärmung viel stärker befeuern als Leute mit weniger Geld.
Und tatsächlich zeigt das auch mal wieder die neue Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Danach ist der CO2-Fußabdruck von den 10%, die in Deutschland am meisten verdienen, fast doppelt so groß wie von den 10% mit dem geringsten Einkommen.
Das ist jetzt noch keine Überraschung,
nee.
Aber die kommt jetzt.
Genau, der viel größere Fußabdruck der Gutverdienenden, der liegt nur am Fliegen und am Autofahren. Also bei der Mobilität, da stoßen die reichsten 10% nämlich 7-mal so viele Treibhausgase aus wie die ärmsten 10%.
Aber in den beiden anderen Bereichen, die da getrennt untersucht wurden, beim Wohnen und beim Essen, da leben die Großverdiener klimafreundlicher als die mit weniger Einkommen. Und das, obwohl sie im Schnitt in größeren Wohnungen leben, also doch eigentlich mehr heizen müssten und mehr Strom verbrauchen.
Also ich hätte eigentlich gedacht, dass eben Menschen mit mehr Geld dann zum Beispiel auch öfters ins Restaurant gehen und dann vielleicht auch eher so ausgefallene Sachen essen, die eine schlechte Klimabilanz haben. Also das Steak kommt dann halt natürlich aus Argentinien oder die essen dann Hummer oder so. Ja, ist vielleicht ein bisschen zu Klischee, aber ja,
gut.
Du weißt,
also,
was ich meine.
Ja, ich weiß,
ne?
Was du meinst. Und jedenfalls ist der CO2-Fußabdruck der Gutverdiener in diesen Bereichen kleiner. Und das liegt laut der Studie unter anderem daran, dass sie oft in Häusern wohnen, die besser gedämmt sind oder moderne Heizungen haben. Und dass sie sich eben nicht nur das Steak aus Argentinien leisten können, sondern eben vielleicht auch öfter Lebensmittel aus der Region.
Und damit sind wir schon auch angekommen beim Thema Klimaschutz muss man sich auch leisten können. Und beim Klimageld. Das soll ja dabei helfen, dass sich wirklich alle den Klimaschutz leisten können. Matthias, erklär bitte nochmal, was genau das Klimageld ist und was es tun soll.
Okay.
Die Basics.
Das Klimageld soll ein finanzieller Ausgleich für den steigenden CO2-Preis sein. Um den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern, wird es in den nächsten Jahren nämlich immer teurer, CO2 auszustoßen. Das merken wir jetzt schon beim Benzin oder bei der Rechnung für die Gas- oder Ölheizung. Im Gegenzug hat die Ampelkoalition ein sogenanntes Klimageld vorgeschlagen. Alle Einnahmen aus dieser CO2-Abgabe sollen wieder an die Bürgerinnen und Bürger zurückgezahlt werden. Jeder, auch Kinder, sollen gleich viel bekommen. Die Verbraucherzentrale hat ausgerechnet, dass das im Jahr 2027 pro Kopf ungefähr 250 Euro wären. Die Idee ist, dass davon vor allem die profitieren, die klimafreundlich leben und wenig CO2 ausstoßen. Sie würden ja weniger Abgaben zahlen, bekämen aber gleich viel ausgezahlt. Und die zweite Idee ist, dass das vor allem Menschen mit weniger Geld wären, die davon was haben, weil sie in der Regel eben weniger CO2 ausstoßen.
Jo, klingt alles super, aber da gibt's so ein paar Haken.
Na.
Und der größte Haken an der Sache ist, das Geld aus der CO2-Abgabe, das ist eigentlich schon weg. Also, das sollte ja eigentlich das Klimageld finanzieren, aber daraus werden auch ganz viele andere Fördermittel bezahlt, zum Beispiel für Wasserstoffproduktion oder für Leute, die klimafreundlich bauen. Und das bedeutet, im Moment ist eigentlich gar kein Geld mehr da fürs Klimageld.
Ja, deswegen ist auch noch gar nicht so richtig klar, ob es überhaupt kommt und wann es kommen kann. Und ein anderer Haken ist der, dass das Klimageld, selbst wenn es kommt, womöglich gar nicht so gerecht wäre, wie es klingt. Die Studie, über die wir schon geredet haben, die sagt nämlich, Menschen mit wenig Geld, die können ihren CO2-Ausstoß eigentlich nur in bestimmten Bereichen senken, um dann vielleicht mehr vom Klimageld zu profitieren. Sie könnten zum Beispiel weniger fliegen.
Ja, wenn sie machen sie aber ja eh schon nicht.
Ne? Ja, genau. Und könnten mehr mit Bus und Bahn fahren, wenn es irgendwie geht. Aber heizen zum Beispiel müssen sie ja. Und womöglich zur Arbeit dann doch mit dem Auto fahren, weil es eben keine Bahnverbindung gibt. Und sie haben aber kein Geld für ein Elektroauto oder für eine moderne Heizung.
Ja, oder vielleicht hat man auch auf die Heizung überhaupt keinen Einfluss, ne? Weil wenn ich zur Miete wohne, dann kann ich überhaupt nicht bestimmen darüber, was für eine Heizung es gibt. Das macht nämlich der Vermieter.
Ja, das heißt, im Grunde können nur Menschen mit mehr Geld wirklich selbst entscheiden, ob sie weniger CO2 ausstoßen, sagt die Studie. Zuallererst natürlich, indem sie auf Langstreckenflüge verzichten, aber auch, weil sie womöglich genug Geld für eine Wärmepumpe haben oder für ein E-Auto.
Ja, und da sagen die beiden Autorinnen der Studie, die Idee, dass das Klimageld ärmeren Menschen mehr nützen würde, das funktioniert so nicht. Und das kann sich sogar ins Gegenteil verkehren, wenn am Ende nämlich reichere Menschen so viel CO2 einsparen und so wenig für ihren CO2-Ausstoß zahlen, dass sie am Ende mit dem Klimageld Plus machen. Und das wäre dann zwar irgendwie schon auch hilfreich fürs Klima, aber eben nicht hilfreich dabei, dass alle Leute Klimaschutzmaßnahmen fair und gut finden.
Ja, deshalb wird in der Studie auch gefordert, dass es auf jeden Fall auch noch gezielte Hilfen für Menschen geben sollte, die weniger verdienen. Das wird auch in anderen Studien gefordert, zum Beispiel von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Und Umfragen zeigen auch, dass die meisten das besser fänden, als wenn alle das Gleiche kriegen. Ist halt komplizierter.
Ja, komplizierter, aber es geht ja anscheinend. Also in der Studie kommt zum Beispiel Frankreich vor und wie das da läuft. Da ist es so, dass Leute, die wenig verdienen, zum Beispiel eine Förderung vom Staat kriegen können, wenn sie ein Elektroauto leasen wollen. Und das kostet sie dann eben nur noch mindestens 54 Euro im Monat.
Ja, das klingt doch schon nicht schlecht. Was das Wohnen und Heizen angeht, gibt es auch Vorschläge. Einer kommt vom Bund für Umwelt und Naturschutz und dem Mieterbund. Die fordern, vereinfacht gesagt, dass Vermieter deutlich weniger von den Kosten für neue Heizung oder Dämmung nach einer Renovierung dann auf Mieter umlegen dürfen, sodass die Mieter am Ende nur so viel mehr Miete zahlen, wie sie auch an Heizkosten sparen. Dafür sollen die Hausbesitzer dann mehr Fördermittel kriegen. Und außerdem sollten die mehr gefördert werden, die die Mieten niedrig halten. Das heißt natürlich am Ende auch wieder, dass es für den Staat teurer wird, weil der ja letztendlich dadurch noch mehr von diesen Modernisierungskosten übernimmt.
Und auch schon ein bisschen komplizierter, ja, kann man sagen. Okay, also am Ende ist es also eine Frage, wie viel der Staat eigentlich für Klimaschutz ausgeben will und wie viel er ausgeben kann. Ja, irgendwie sind sich ja alle einig, Klimaschutz ist wichtig. Und sagen auch alle, es muss für alle bezahlbar sein. Aber dafür braucht es anscheinend mehr als das Klimageld. So, also bei mir war es in letzter Zeit ein Lego-Set, ein Zauberwürfel und ein T-Shirt. Was hast du so in letzter Zeit bei Amazon gekauft?
Okay,
wenn überhaupt.
Ich habe jetzt gerade tatsächlich so einen Steckeradapter für einen Campingplatz gekauft. Für den Urlaub.
Okay, sehr speziell.
Ja.
Hey, normalerweise versuche ich irgendwie, wenn ich schon online kaufe, dann lieber bei kleineren Händlern zu bestellen, um die auch zu unterstützen. Aber ja, manchmal ist das so, wenn man sich dann jedes Mal neu anmelden muss und dann nochmal ein neues Passwort festlegen muss und so, da habe ich dann einfach nicht die Nerven.
Ja, außer man findet so einen lieblingskleinen Händler, wo man dann das gleiche Passwort benutzen kann. Aber stimmt schon, ich finde auch, Amazon ist echt bequem. Man findet halt fast alles, auch so Camping-Adapter, Stecker. Und es ist auch rasend schnell da.
Warum reden wir drüber? Amazon wird genau, wenn dieser Podcast rauskommt, 30 Jahre alt. Und ich würde schon sagen, mit dem Laden ist Online-Einkaufen groß geworden.
Ja, total. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, wie die mit so ein paar Büchern anfingen und plötzlich...
Damals.
Ja, gut. Aber wir gucken halt jetzt mal. Das hat sich ja rasend entwickelt. Was hat uns das Ganze gebracht, am Ende online einzukaufen?
Ja, ich muss sagen, der Ruf von Online-Shopping ist nicht so gut, allein wegen der vielen Kartons, die sich dann überall stapeln und dann eh im Müll landen.
Ja, wir machen es ja trotzdem. Also, aber die Frage ist natürlich trotzdem berechtigt. Also ist Online-Einkaufen am Ende wirklich so schlecht wie der Ruf oder hat das vielleicht sogar was Gutes für Umwelt und Klima?
Ich habe mich da durch ein paar Studien und Berichte von Umweltorganisationen gekämpft. Ja, und versuche jetzt mal, das so ein bisschen in kleinere Häppchen zu verpacken.
Ja, hoffentlich landet das nicht auch im Müll.
Nein. Du meinst, was ich dir erzähle, landet
ja,
im
wenn
Müll?
Das doch, ja, Verpackungsmüll halt.
Nein, landet in deinem Gehirn.
Okay.
Okay. Versuch's. Also, so ganz grundsätzlich kann man vielleicht zuerst mal sagen, wie du einkaufst, spielt eigentlich eine viel kleinere Rolle, als was du kaufst.
Mhm.
Ja, also in der Studie fürs Umweltbundesamt dazu steht, dass der Handel und der Transport von Waren so zwischen 1% und 10% ausmacht von der Klimabilanz von dem Produkt.
Echt?
Ja.
So wenig?
Mhm.
Also auch wenn ich jetzt... keinen Stecker, sondern vielleicht irgendwie so eine kleine Schraube aus China kaufe, selbst dann?
Naja, die Schraube, dazu habe ich jetzt keine Zahl gefunden. So, das sind halt Durchschnittswerte. Ja, also wenn die Sachen beim Transport gekühlt werden müssen zum Beispiel, kann der Transport auch schon mal mehr ausmachen. Wenn ich aber so einkaufen online und einkaufen im Laden vergleiche, dann zählt ja eigentlich nur der letzte Rest des Weges. Ja, also vom Warenlager entweder direkt zu mir, wenn ich online bestellt habe, oder eben vom Zwischenhändler dann noch in den Laden und dann gehe ich in den Laden und kaufe mir das.
Und der Weg zählt dann auch. Wie sieht es denn dann aus, wenn ich das beides vergleiche?
Tendenziell besser für den Online-Handel.
Echt?
Da kann man ja auf dann so ein riesen Kaufhaus oder auch den kleinen Laden verzichten und muss dann entsprechend nicht da heizen, klimatisieren, beleuchten, damit sich Leute dann auch wohlfühlen und kaufen. Und zum Beispiel Elektronikläden haben auch einen ziemlich hohen Energiebedarf.
Weil die da 20 Fernseher gleichzeitig laufen haben.
Ja, zum Beispiel.
Ja.
Daran können die Läden aber ja auch ein bisschen was ändern. Also sie können zum Beispiel grünen Strom verwenden. Beim Online-Versand ist das alles schon ziemlich gut optimiert, muss man sagen. Also die Lieferfahrzeuge sind meistens sehr gut ausgelastet, ne? Wenn man die mal anguckt, wenn da die Tür aufgeht. Die sind wirklich bis zur Decke vollgestapelt. Die fahren optimierte Strecken und dann ist die Schraube oder der Campingadapter ja auch schon bei mir.
Ja, stimmt. Und wenn ich im Laden das kaufen will, dann muss ich da ja auch noch hin.
Genau, und das macht tatsächlich je nach Produkt richtig viel aus. Da sieht es mit der Klimafreundlichkeit nämlich leider nicht so toll aus. Das hat Till Zimmermann von der Umweltberatungsfirma Ökopol dem MDR gesagt. Ökopol macht auch Analysen zum Beispiel fürs Umweltbundesamt.
Im Durchschnitt fahren die Deutschen überwiegend mit dem Auto in das Ladengeschäft. Und das ist eben ein ganz relevanter Punkt, der auch hier in die ökologische Bewertung mit reinfließt.
Das hängt natürlich aber auch ein bisschen davon ab, wo ich wohne, ne? Also wenn ich mal eben mit dem Rad oder der Bahn in die Stadt komme,
ja, klar,
und da ist mein Laden, dann ist es kein Problem. Auf dem Land ist vielleicht der nächste Klamottenladen 15 Kilometer weit weg.
Ja, oder der Extremfall ist, dass man mit dem Auto für die eine Schraube dann halt zum Baumarkt fährt.
Ja, stimmt. Ist ja auch irgendwie gut zu wissen, weil das hat man ja in der Hand. Also, wenn man jetzt nicht am Arsch der Welt wohnt. Aber wenn ich das weiß, kann ich die Schraube dann im Zweifel ja halt doch online bestellen. Aber wir haben jetzt über eine Sache noch nicht geredet, außer einen Witz gemacht, nämlich über die Verpackung.
Stimmt, also diese typischen Pappumschläge, die man so von Amazon kennt, die fallen tatsächlich nicht so ins Gewicht klimatechnisch. Also da kann man so von 20 Gramm CO2-Ausstoß pro Umschlag ausgehen und die können ja dann auch noch recycelt werden.
Okay, das ist überschaubar, aber es gibt ja auch schon auch noch so Plastikverpackungen im Versand. Und die landen ja dann auch gerne mal irgendwo am Strand, im Meer, jedenfalls in der Umwelt.
Das ist ein Riesenproblem. Die Umweltorganisation Oceana, die hat da einen Blick drauf und sagt immer mal wieder, dass Amazon angeblich einer der größten Verschmutzer der Weltmeere ist, weil eben so viele Plastikverpackungen im Meer und in anderen Gewässern landen.
Was sagt Amazon dazu?
Amazon sagt, ja, das haben die nicht so richtig berechnet, das ist viel weniger, aber selbst wenn es viel weniger wäre, die Mengen wären immer noch krass. Aber tatsächlich verpackt Amazon in den eigenen Lagern in der EU schon länger nicht mehr in Plastik und hat jetzt auch angekündigt, ganz neu, dass man auch in Nordamerika das ändern will. Also das ist umwelttechnisch auf jeden Fall eine gute Idee. Wobei ich sagen muss, diese Luftpolsterfolie, die fehlt mir schon.
Weil du da so schön mit rumspielen kannst, oder?
Ja, so immer ploppen. Da kann man sich sehr lange mit beschäftigen.
Ich glaube, da bist du auch nicht die Einzige. Ich habe aber noch einen Punkt, wo der Laden, in den ich reingehen kann, besser abschneidet. Es fällt mir gerade so auf. Also wenn ich Klamotten kaufen will, ne, dann probiere ich die Hose an und entweder sie passt und ich kaufe sie oder sie macht eben keinen schönen Hintern und ich lasse sie liegen. Und wenn ich jetzt im Internet eine Hose bestelle, dann stehen die Chancen schon ziemlich gut, dass ich sie zurückschicke. Ich bestelle ja oft auch gleich 3 oder 4, weil ich das schon ahne.
Das machen viele. Es gibt eine Schätzung von der Uni Bamberg, dass jedes 4. Paket bei Online-Bestellungen wieder zurückgeschickt wird. Und am meisten passiert das bei Klamotten.
Ja. Und das macht dann den doppelten Weg, ne? Hin und dann bringe ich es noch zur Post und dann muss es wieder ins Lager zurück.
Ja, und das Schlimme dabei ist, dass viele Unternehmen und auch Amazon diese Retouren dann einfach wegschmeißen. Ja, entweder können sie nicht mehr verkauft werden oder es ist einfach zu umständlich. Und auch Ladenhüter werden teilweise vernichtet, die noch brandneu sind. Einfach weil es für den Hersteller einfacher ist, als die Sachen dann zurückzunehmen. Also gute Waren wegzuwerfen ist in Deutschland eigentlich verboten, aber das wird halt nicht kontrolliert und es gibt auch keine Strafen, wenn es eben doch passiert.
Es ist auch totaler Quatsch, oder? Also ich fände es nämlich gut, dass sie das verboten haben. Ja, also ich bestelle ja auch öfter Klamotten, so auch andere Sachen. Und ich merke ja tatsächlich, dass Amazon und andere Online-Händler, also
das total verändert haben, wie ich einkaufe. Ja, es geht ja einfach viel einfacher online. Es geht jederzeit. Ich habe gerade mal ein bisschen Langeweile. Ich warte auf die Bahn und zack, habe ich
oder
was bestellt. Oder ich
liege im Bett abends.
Genau, guter Moment. Ja. Wobei, ich muss sagen, ich kaufe im Netz auch echt viel Secondhand ein. Und eher weniger das, was direkt aus China kommt, Schraube oder nicht, und dann vielleicht giftiger Schrott ist.
Also ob jetzt das Online-Shopping jetzt auch dazu führt, dass man mehr kauft oder nicht, das ist, glaube ich, schwer zu sagen. Das hängt tatsächlich eher davon ab, wie sich jetzt so die Preise entwickeln und wie viel die Leute auch einfach in der Tasche haben. Ne?
Also ich versuche jetzt mal abzuleiten, was man praktisch beim Einkaufen beachten kann, wenn man genug Geld hat. Also wenn ich ein Geschäft um die Ecke habe, wo ich zu Fuß aber mit dem Rad hinkomme, dann lohnt sich das. Zumal wenn das Geschäft vielleicht auch noch auf Nachhaltigkeit achtet. Was hast du gerade erwähnt? Grünen Strom benutzt zum Beispiel.
Also ich glaube, da kann man echt sagen, support your local dealer, besonders eben ne, bei Klamotten genau und bei Lebensmitteln. Ich habe auch noch ein paar andere Tipps gesammelt. Wenn man online kauft, kann man immer gucken, wo kommt das Produkt her? Gibt es das vielleicht auch von nicht so weit weg? Gibt es das vielleicht auch mit einer längeren Garantie? Und wenn man sich was liefern lässt, dann am besten zur Packstation oder dem Kiosk und nicht bis nach Hause, auch wenn es bequemer ist. Und noch einen relativ banalen Tipp, einfach sicherstellen, dass man wirklich auch zu Hause ist, wenn das Paket dann ankommt oder einen Abstellort beim Nachbarn angeben oder so, weil sonst muss das ja nochmal irgendwohin zurück ins Lager und dann noch ein zweites Mal geliefert werden.
Ja, unnötige Wege, es nervt sowieso, also brauchen wir nicht. So, Sophie, jetzt habe ich noch eine gute Nachricht. Es wird alles gut.
Oh, kannst du das nochmal sagen?
Es wird alles gut.
Ja, das könnte ich öfter hören.
Ja, weil wir nämlich jetzt ein Gesetz haben, das uns vor den Folgen des Klimawandels schützen soll.
Ach so. Ja, also ich meine, wir haben auch ein Gesetz, das uns vom Klimawandel an sich schützen soll. Aber ob das jetzt allein funktioniert und schon reicht?
Ja, stimmt. Okay. War nicht so ganz ernst gemeint, aber ich habe dir eine Freude gemacht. Also,
ja.
Es geht jedenfalls jetzt um das Klimaanpassungsgesetz. Das ist nämlich diese Woche am 1. Juli in Kraft getreten.
Ja, okay, habe ich auch mitgekriegt. Das klang für mich so ein bisschen so wie, ja, die nächste Hitzewelle kommt auf jeden Fall, da können wir nichts mehr machen. Dann bauen wir jetzt halt wenigstens einen Bunker, wo wir uns dann bei Hitze irgendwie rein verstecken können.
Ja, im Grunde ist es auch genau so. Das Gesetz verpflichtet jetzt den Bund, die Länder und die Kommunen bei jedem neuen Projekt mitzudenken, was man tun kann, um die Folgen der Klimakrise zumindest abzumildern. Da gibt es eine große Liste vom Umweltbundesamt, die wird gleich mitgeliefert mit Vorschlägen. Da stehen insgesamt 226 Ideen drauf, zum Beispiel mehr Grünflächen in Städten.
Ja, okay, wir wissen ja, ne, Grünflächen sind nicht nur schön und so, sondern bei Starkregen auch nützlich, weil sie Wasser aufnehmen und bei Hitze kühlen sie, auch wenn die Fassaden grün werden zum Beispiel.
Also, super Idee. Gibt auch mehr Trinkwasserbrunnen, ist auch eine Idee, die da steht, um uns mehr auf die Hitze vorzubereiten. Dann gegen Hochwasser kann man Flüsse renaturieren und wieder mehr Überflutungsflächen schaffen, neue Dämme bauen. Und man könnte Wälder so umbauen, dass sie nicht mehr so anfällig für Waldbrände sind.
Also zum Beispiel, wenn man mehr Laubbäume pflanzt, ne? Weil die werden dann nicht so ganz staubtrocken, wenn es mal lange nicht regnet und brennen dann auch nicht so leicht.
Genau. Und dann gibt es noch Maßnahmen, die sowieso sinnvoll sind, auch ohne Klimawandel. Zum Beispiel zwischen Äckern wieder mehr Hecken anpflanzen, damit der Boden nicht wegweht, wenn er trocken ist. Oder in Städten grüne Oasen schaffen und darauf achten, dass der Wind durchwehen kann und nicht ein Hochhaus im Weg steht.
Habe ich jetzt alles schon mal gehört, muss ich sagen. Gut, die Behörden müssen das jetzt mitdenken. Super.
Ja.
Was heißt das jetzt eigentlich konkret?
Also das heißt, wenn eine Kommune ein Neubaugebiet zum Beispiel ausweisen will, dann muss sie prüfen, wie das Wasser da versickern kann, wie viel Fläche versiegelt werden muss oder eben besser eben nicht versiegelt wird, wo grüne Inseln geschaffen werden, damit es kühler wird. Und jede Kommune muss auch langfristige Strategien für diese Anpassung an den Klimawandel entwickeln und hinterher prüfen, was das alles gebracht hat.
Ich stelle mir gerade sehr viele Leute auf Ämtern vor, die ganz tief seufzen und denken, oh Gott, so viel Arbeit.
Ja, also die Bundesregierung geht selbst davon aus, dass die Kommunen für diese Klimaanpassungskonzepte einmalig zwischen 66 Millionen und 1,9 Milliarden Euro bezahlen müssen.
Oh ja, so ungefähr, ne?
Ist eine Spanne.
Genauer weiß man das nicht.
Ja, das hängt davon ab, wie aufwendig die werden, auch wie aufwendig die werden müssen, weil die Länder da noch Vorgaben machen sollen. So oder so sagen die Kommunen, wir finden das alles richtig, aber wir wollen mehr Geld vom Bund haben, um das auch umzusetzen. Der Bund sagt aber, mehr Geld haben wir nicht.
Ja, sind wir wieder beim Thema Geld und auch Gerechtigkeit, ne? Weil die Kommunen, die jetzt schon verschuldet sind, die können sich wahrscheinlich noch nicht mal die Berichte leisten.
Ja, das ist wirklich echt ein Problem. Und man muss auch sagen, wenn es heißt jetzt, die Behörden sollen die Klimaanpassung mitdenken, dann heißt das noch lange nicht, dass sie das immer auch umsetzen müssen.
Okay, also wenn es um eine neue Fläche geht, wo man sagt, es wäre sinnvoll, da jetzt irgendwie einen Park hinzumachen, damit da Wasser gestaut werden kann oder so. Und eine Kommune entschließt sich, oh nee, das brauchen wir für ein Industriegebiet. Dann sagen sie, ja gut, dann machen wir halt das Industriegebiet.
Das wäre tatsächlich drin, ja. Ich habe dazu eine Aussage von Bundesumweltministerin Steffi Lemke gefunden, von damals, als das Gesetz im Bundestag verhandelt wurde. Und ich finde, die passt ganz gut zum Abschluss.
Ich will letztens hinzufügen, dass Klimaanpassung häufig auch etwas damit zu tun hat, dass wir unser Denken, unsere Mentalität verändern, diese Dinge überhaupt in den Blick nehmen.
Ja, hoffen wir, dass das auch funktioniert.
Ja, vielleicht taucht das Gesetz ja zumindest dafür. Da steht immerhin auch drin, dass der Bund alle 4 Jahre eine neue nationale Strategie zur Klimaanpassung erarbeiten muss, dass also immer wieder neu geguckt wird, was brauchen wir, um die Klimafolgen abzumildern und wie schaffen wir das?
Was geht?
So, hier gucken wir immer, was es für gute Ideen für Klima- und Umweltschutz gibt und ob wir uns da nicht was von abgucken können.
Ja, diesmal schauen wir nach Äthiopien und auf die Autos da. Vielen Dank übrigens an unseren Hörer Bastian Bodül. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen. Du hast uns auf das Thema aufmerksam gemacht.
Ja, in Äthiopien haben zwar nur ganz wenige Leute überhaupt ein Auto, nur ungefähr jeder und jede Hundertste. Und da sind Motorräder und Busse schon mit eingerechnet.
Aber die Regierung wollte erreichen, dass die Autos, die im Land fahren, möglichst elektrisch fahren. Und deswegen hat sie vor ein paar Monaten einfach verboten, dass Autos mit Verbrennungsmotor ins Land eingeführt werden. Also es dürfen nur noch Elektroautos importiert werden. So, ja, basta.
Das heißt de facto, dass in Äthiopien in absehbarer Zeit auch fast nur noch E-Autos fahren werden, weil im Land selbst nämlich keine Verbrennerautos gebaut werden.
Ja, wie das ankommt, hat ein Autohändler unserer Korrespondentin erklärt.
Als die ersten Elektrofahrzeuge ins Land kamen, war die Nachfrage gering. Aber nachdem die Spritkosten weltweit so angestiegen sind und jetzt das Importverbot verhängt wurde, sehen die Leute sich gezwungen, auf E-Autos umzustellen.
Das sind dann vor allem günstige kleine E-Autos aus China. Und jetzt steht dann noch an, dass das Land wirklich schnell öffentliche Ladesäulen baut. Das ist auch
Thema
geplant.
Kenne ich aber auch
ja,
von uns.
Ja, kennen wir irgendwoher. Bisher gibt es in Äthiopien kaum Ladesäulen und die Leute müssen zu Hause an der Steckdose laden.
Ja, jetzt muss man sagen, Äthiopien gehört nicht zu den großen CO2-Ausstoßverursachern. Im Gegenteil, es liegt von allen Ländern auf einem der letzten Plätze. Ein Deutscher setzt pro Jahr 100-mal so viel CO2 frei wie jemand aus Äthiopien. Aber der Verkehr macht vom gesamten Ausstoß in Äthiopien 40% aus.
Ja. Klimaschutz ist allerdings nicht der Grund, warum die äthiopische Regierung das so entschieden hat, sondern es war eine ganz einfache Kosten-Nutzen-Rechnung. Also Benzin und Diesel müssen ganz teuer importiert werden ins Land. Grünen Strom haben wir selber und der ist viel billiger.
Ja, Äthiopien hat nämlich viele große Flüsse, die durchs Land fließen, unter anderem den Nil. Und da ist vorletztes Jahr das größte Wasserkraftwerk Afrikas in Betrieb gegangen und damit kriegt das Land ziemlich günstig Strom aus Wasserkraft.
Ja, es ist nicht so, dass Äthiopien keine Öl- und Gasvorkommen hätte. Es werden zumindest größere Vorkommen vermutet. Aber da muss man jetzt eben gar nicht ran.
Ja, und das hilft am Ende Äthiopien, weil es schwierig und teuer wäre, Öl und Gas zu fördern. Und es ist eben einfacher, auf Erneuerbare zu setzen. Und das alles hilft dem Klima, weil mehr Öl und Gas im Boden bleibt.
Matthias, wir sind fast am Ende. An was erinnerst du dich, wenn du das nächste Mal auf dem Campingplatz sitzt?
Ich finde diese Äthiopien-Geschichte cool. Also aus der Not eine Tugend zu machen, Öl und Gas sind zu teuer. Wir haben aber billigen Strom und aus erneuerbaren Energien, dann erlauben wir einfach nichts anderes mehr. Ich meine, das könnte man doch hier auch mal versuchen, macht so teuer das. Nein, das ist vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt, aber ich finde es schön. Ich hab gelächelt.
Das ist doch schön. Ja, ich glaube, ich nehme mit, dass es nicht unbedingt immer so einfach ist. Ne? Bisher dachte ich tatsächlich schon, dass Menschen mit sehr viel Geld auch eben einfach sehr viel CO2 freisetzen mit ihrem Lebensstil. Und man muss einfach immer genauer hingucken. Ja. Und dann versteht man auch, warum manche Maßnahmen eben gut funktionieren und manche vielleicht nicht zum Klimaschutz.
Deine Minute Natur.
Ach, das klingt jetzt aber auch nach einem schönen Ort für meinen Campingurlaub. Da müsste ich auch nichts mehr kaufen.
Ja, stellen wir mal unseren Campingstuhl auf. Das ist eine Aufnahme aus Fiji von unserer Kollegin Friederike Seeger. Und da gibt es riesige Dünen direkt am Pazifik. Und da krachen die Wellen so richtig schön dran.
Ja, dann lass mal ein bisschen träumen. Ich bin Matthias Wurms und sag Tschüss.
Und ich bin Sophie Stiegler. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.